The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 27. August. Wir Deutsche leben in einem Land, geografisch, klimatisch auch, kulturell, aber das alles ist nur die Oberfläche. Ökonomisch leben wir in Deutschland in zwei Welten. Die eine Welt davon, die ist geradezu lebensfeindlich, Deutschland Nummer eins, ist das Land der Dürre. Einer Dürre biblischen Ausmaßes, 7 Jahre lang schon, verharrt unsere Volkswirtschaft nahezu im Stillstand. Für kleine Unternehmen ist das tödlich. Alle 22 Minuten stirbt eine Firma. Im vergangenen Jahr blieben unterm Strich nur 0,2% Wirtschaftswachstum. Das ist ein Wert, den man mit bloßem Auge von der Null nicht mehr unterscheiden kann. Die Binnennachfrage, ja, was soll ich sagen, müde, das politische Ambitionsniveau, Sie wissen es, niedrig, die Regierung wirkt das immerhin bemüht. Hier der Kanzler mit seiner jüngsten Durchhalteparole nach der Kabinettsklausur in Neu-Hardenberg.
Ohne Arbeit und Wachstum ist alles nichts. Deswegen volle Konzentration auf Wachstum, auf Arbeitsplätze und auf Innovation.
Aber es gibt noch ein anderes Deutschland, Gott sei Dank, die deutsche Welt Nummer 2. Ein Land der blühenden Landschaften. Nicht das eigene Grundwasser, sondern, und das ist der Punkt, eine fette Wolke aus Übersee und auch aus Fernost bewässert den Boden zwischen Flensburg und Trier, zwischen Aachen und Berlin. Oder wie ein Manager dieser Tage auf deftige Weise formulierte, Zitat, das Ausland rettet uns den Arsch. Denn die Globalisierung wirkt auf Deutschland derzeit sehr, sehr bekömmlich. Da wäre erstens der Exportboom, der für ein Mini-Wachstum sorgt. Der IFO-Geschäftsklima-Index legte den 4. Monat in Folge zu, immerhin. Und die Exportwirtschaft meldet auch sehr Erfreuliches, denn der Rest der Welt kauft deutsche Ware, auch wenn sie teurer ist als woanders. In keinem Monat jemals zuvor hat Deutschland so viel Waren exportiert wie jetzt im Juni. Fast 140 Milliarden Euro, trotz Donald Trump, trotz Irankrieg, Ölpreisschock und der amerikanischen Zölle. Warum ist das so? Naja, die Weltbevölkerung wächst, der Hunger wächst, und zwar der Hunger auch nach den Produkten der Wohlstandsgesellschaft. Deutschland liefert weiterhin solide, während Nahost sich selbst in die Luft sprengt, während Russland aufgrund der Sanktionen für viele eine No-Go-Area geworden ist. Und naja, mit Amerika wollen auch nicht mehr alle in den Austausch treten. China ist auch deshalb wieder unser größter Handelspartner. Zweitens, die Investoren sind auf der Suche nach einem sicheren Hafen und sie finden ihn wo? Naja, bei uns. Der Kapitalmarkt spielt hier die große Rolle. Der DAX kletterte im August 2026 erstmals über 26.000 Punkte. Das hat seinen Grund in soliden Unternehmensgewinnen, aber das hat seinen Grund auch in der Unseriösität der anderen. Das Anlagekapital flüchtet dahin, wo es am wenigsten zu befürchten hat. Deutschland ist nun nicht das europäische Silicon Valley und genau deshalb, und da wird es spannend, sind wir interessant. Denn die großen Fondsgesellschaften, die stecken schon voller KI-Aktien und KI-Firmen und KI, ja, Euphorie. Die großen Fonds brauchen neben diesen Wachstumstreibern im Technologiesektor auch das andere Ende der Hantel, also solide, günstig bewertete Substanzwerte mit einer eigenen Investmentgeschichte, die auch ohne Artificial Intelligence funktioniert. Und deshalb fühlen die sich in good old Germany auf einmal so wohl. Die deutschen Firmen, Henkel und all die anderen, sind nicht unbedingt sexy, aber sie sind solide. Das sind Geschäftsmodelle, die haben sich bewährt und die basieren nicht auf großen Fantasien, sondern auf Verkäufen. Und drittens ist dann noch unsere sprichwörtliche Verlässlichkeit auch tatsächlich in den Staatsfinanzen. Die Bundesanleihe ist eine Alternative zu dem Festival der Unseriösen, das uns umgibt. Die Rendite der 10-jährigen Government Bonds in Deutschland liegt bei rund 2,4 bis 2,9% und damit deutlich unter dem US-Niveau von über 4%. Und das alles nicht, weil Deutschland so glänzend dasteht, sondern weil das Kapital in Krisenzeiten und zwar reflexartig dorthin flieht, wo es am wenigsten Angst haben muss, betrogen zu werden. Und die deutsche Verschuldung unter Friedrich Merz, ja, sie ist gestiegen, aber sie ist gemessen an unserer Wirtschaftskraft erst bei der Hälfte dessen, was Donald Trump sich leistet. Also, das Vertrauen in die deutsche Staatsanleihe, das speist sich aus 70 Jahren Stabilität und nicht aus den vergangenen 7 Jahren der Stagnation. Fazit, diese zwei deutschen Welten, die retten die Regierung nicht, aber sie helfen ihr Zeit zu kaufen. Diesen Geldregen hat nicht Friedrich Merz, sondern der liebe Gott geschickt. Vielleicht wird er dafür ihm heute Abend beim Einschlafen danken. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Jan Solwin ist ehemaliger Bundespolizist, der auch an der EU-Außengrenze im Einsatz war. In seinem neuen Buch kritisiert er das neue europäische Asylsystem.
Die Europäische Union hat keinen Hebel, genau wie 2015-16, keinen Hebel, um die Staaten an den Außengrenzen zur Umsetzung der Verträge zu erzwingen. Und deswegen ist GEAS eine Mogelpackung.
Außerdem, meine Kollegin Luisa Nuhr hat sich mit dem Reizthema Mietendeckel und mit der Forderung der Linken nach Enteignung beschäftigt. Und wir feiern den Mann, der den Punk populär macht. Sex Pistols Bassist Glenn Matlock zum 70. Die neue Migrationspolitik der Europäischen Union ist eine Mogelpackung. Das sagt Jan Solwin. Er war lange Jahre bei der deutschen Bundespolizei. Dann ab 2016 8 Jahre bei den Spezialkräften der Bundesbereitschaftspolizei für Auslandseinsätze. Und dabei unter anderem auch für die Grenzschutzagentur Frontex tätig. Im Januar 2024 quittierte er den Dienst. Er lebt heute in Israel. Sein neues Buch trägt den Titel Europa zerbricht an seinen Grenzen. Seinen kritischen Blick auf die Migrationspolitik und seine harten, aber ehrlichen Schlussfolgerungen, die hören wir jetzt im Gespräch mit meiner Kollegin Chelsea Speaker.
Guten Tag, Jan Solwin.
Hallo Frau Speaker, danke für die Einladung.
Herr Solwin, Frontex Situation Center in Warschau, Einsätze an den Außengrenzen, 15 Jahre Bundespolizei. Wann kam da die Überzeugung, dass das System, für das man arbeitet, so nicht funktioniert?
Die Überzeugung oder die ersten Anzeichen dafür, die kamen eigentlich relativ früh in meiner Karriere, als ich festgestellt habe, dass ein Großteil des Klientels, ein Großteil der Straftäter, mit denen wir uns im Land auseinandersetzen mussten, auf unerlaubten Weg nach Europa und nach Deutschland eingereist ist. Das waren die ersten Aha-Momente damals, 2010, 2011, 2012. 2015 sind die Probleme eigentlich nur offensichtlich geworden. Die haben schon viel länger davor bestanden, aber 2015 durch die große Migrationskrise ist das wie unter einer Lupe, wie unter einem Brennglas offensichtlich geworden, dass das europäische Grenzmanagement nicht so funktioniert, wie es mal angedacht war. Dieser Schengen-Raum ist eine tolle Idee, ein Grundpfeiler des europäischen Einigungsprozesses, in den späten 80ern erdacht und dann in den 90er Jahren umgesetzt. Das Versprechen an alle Mitgliedstaaten war, dafür haben wir einen harten und effektiven Grenzschutz nach außen. Der wird dann durch die Staaten an den Außengrenzen der Europäischen Union oder durch die Staaten an den Außengrenzen des Schengen-Raums gewährleistet. Wenn man sich anschaut, vor welchem zeitlichen historischen Hintergrund Schengen geboren ist, dann hat man damals mit wenigen tausend Migranten im Jahr gerechnet, dass es Migrationsströme in den Dimensionen von Millionen gab aus Afrika, aus dem Nahen und Mittleren Osten. Das hätte man sich damals nicht vorstellen können. Und das ist dann ja bei der großen Belastungsprobe 2015 innerhalb kürzester Zeit in sich zusammengefallen.
Jetzt hatten Sie angesprochen, die Länder an den Außengrenzen. sind eigentlich dazu da gewesen, um diese Migrationsströme nach innen zu filtern sozusagen. Mit dem Dublin-Verfahren haben wir schon ein gemeinsames europäisches System gehabt, um diese Menschen in Europa zu verteilen. Was soll Staaten bei der GEAS-Reform jetzt dazu bringen, sich diesmal daran zu halten? Was ist jetzt anders?
Sie haben jetzt eigentlich einen meiner großen Punkte direkt vorweggenommen, denn als allererstes muss man verstehen, warum das europäische Grenzsystem nicht funktioniert. Es beruht eigentlich auf zwei Säulen und beide Säulen sind 2015 dann für alle sichtbar zusammengebrochen. Und das ist einerseits Schengen, das ist aber andererseits Dublin. Beides hat nicht funktioniert und ist im Moment der Wahrheit, im Moment der Belastung vollkommen in sich zusammengefallen. Jetzt gibt es seit Juni 2026 in Kraft das GEAS, das gemeinsame europäische Asylsystem. Und ich darf da deutlich werden oder ich muss da deutlich werden, ich halte das GEAS für eine große Mogelpackung, für eine Nebelkerze und für keine wirksame Reform des Systems. Und ich kann Ihnen sehr einfach sagen, warum. 2024, also vor 2 Jahren, haben sich die Spitzen der Mitgliedstaaten zusammengesetzt und haben gesagt, Dublin I, Dublin II, Dublin III funktioniert nicht. Wir brauchen ein neues System, ein System, das funktioniert. Dublin ist in der europäischen Bevölkerung mittlerweile verbrannt. Was hat man gemacht? Man hat Reformen angestrebt, man hat aber nur die ganz kleinen Zahnräder gedreht, man hat Fristen verändert, man hat erkennungsdienstliche Behandlungen an der Außengrenze eingeführt, eine Fiktion der Nicht-Einreise und so etwas. Also man hat viele kleine Dinge verändert. Was man aber nicht gemacht hat, ist das Grundproblem des Dublin-Systems angegangen, nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe, dass weiterhin die Staaten an den europäischen Außengrenzen Griechenland, Italien, Spanien, aber im Osten auch zum Beispiel Bulgarien oder Polen, letztendlich in vollkommener Eigenverantwortung dafür zuständig sind, wie mit den ankommenden Menschen zu verfahren ist. Das heißt, genau wie 2015/16 entscheidet auch heute noch der griechische Polizeikommandant im Grenzabschnitt, was mit den Migranten oder Flüchtlingen, nennen Sie sie wie Sie wollen, geschieht. Und wenn er weiterhin entscheidet, diese Personen werden nicht registriert, diese Personen werden nirgendwo erfasst, diese Personen werden nicht identifiziert, sondern wir schicken sie weiter irgendwo ins Landesinnere, wo sie dann ihren Weg nach Mitteleuropa machen. Der Mechanismus ist der gleiche. Die Europäische Union hat keinen Hebel, genau wie 2015/16, keinen Hebel, um die Staaten an den Außengrenzen zur Umsetzung der Verträge zu erzwingen. Und deswegen ist GEAS eine Mogelpackung.
Nehmen wir an, das europäische Grenz- und Asylsystem liegt morgen als leeres Blatt vor Ihnen, ohne Rücksicht auf Koalitionen, ohne Rücksicht auf Mehrheiten. Womit fangen Sie an?
Ja, das ist natürlich die Million-Dollar-Question, wie man so schön sagt. Letztendlich geht es darum, in Europa und damit auch in Deutschland eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Die Entscheidung lautet: Wollen wir einen gesamteuropäischen Grenzschutz konstruieren? Wollen wir das gemeinsam machen? Oder gestehen wir uns ein, es funktioniert nicht, wie wir es auch drehen und wenden, egal welche Reformen und Maßnahmen wir durchsetzen, es funktioniert nicht. Und wir holen den Grenzschutz und das Asylsystem zurück auf die nationale Ebene.
Und das hieße dann auch Zäune, Sensoren, Drohnen, also Sachen, die vielleicht nicht so gern gesehen werden, richtig? Also physisch müsste da auch was passieren.
Da sage ich Ihnen ganz ehrlich, das heißt es in jedem Fall. Das heißt es in jedem Fall. Sie brauchen in jedem Fall eine harte Grenze. Sie brauchen eine harte Grenze mit Zäunen, Mauern, Drohnen etc. und verstärktem Personal, entweder an der europäischen Außengrenze oder an den nationalen Grenzen. Das ist etwas, ich kann verstehen, dass das vielen nicht gefällt, der Gedanke, weil es bestimmte Bilder im Kopf erzeugt. Zäune, Mauern.
Build the wall, wenn ich da, ja. Also ich komme gerade von 3 Wochen USA zurück und da werden diese Debatten natürlich auch geführt, dort mindestens so hart gestritten wie hier auch, nur setzt Donald Trump seine Linie durch. Und wenn Sie beide Debatten nebeneinander legen, wo liegt eigentlich der Unterschied? Ist es im Recht, in den Institutionen oder im politischen Willen?
Ich glaube, der Unterschied liegt darin, welchen Zweck man dieser Grenze zuschreibt. Wenn man sagt, diese Grenze nehmen wir jetzt eine harte europäische Außengrenze, so wie ich sie gerade skizziert habe. Der Zweck dieser Grenze ist, die Menschen aus Europa fernzuhalten und notfalls dann auch mit Gewalt davon abzuhalten, diese Grenzen zu überwinden. Oder, und das ist mein Ansatz, man nimmt diese Grenzen als Filter, man baut an den Grenzen große Asylzentren und man gewährt jedem, der diese Grenze erreicht, das Recht oder schreibt ihm das Recht zu, ein Asylverfahren nach rechtsstaatlichen Maßstäben zu durchlaufen. Das bedeutet, das ist rechtsstaatlich garantiert. Es gibt Richter, man kann Einspruch einlegen, man kann eine Verwaltungsklage einreichen und so weiter. Aber, und das ist der große Unterschied zu heute, wenn dieses Verfahren dann, sagen wir, an den europäischen Außengrenzen im Idealfall abgeschlossen ist und negativ beschieden wurde, dann ist die Reise dieser Person dort zu Ende. Diese Person wird niemals einen Fuß weiter nach Europa setzen. Es gibt keinen Weg, wie das geschehen kann. Das Einzige, was geschehen kann, ist die Ausreise und die Rückführung ins Heimatland.
Was sagen Sie eigentlich Menschen, die sagen, das ist unmenschlich? Was ist Ihre Antwort darauf?
Es gibt ja eine Bewegung, No Borders, No Nations. Einer der urlinken Gedanken, in dem man sagt, wenn Nationalstaaten, wenn Grenzen verschwinden, dann wird die Welt zu einem besseren Ort. Ich teile diese Auffassung nicht. Ich glaube, Gesellschaften brauchen Ordnung. Ich glaube, Gesellschaften brauchen Grenzen. Ich glaube, Gesellschaften ohne Grenzen können in nichts anderem enden als in Anarchie und Chaos. Ich verstehe den romantischen Gedanken dahinter, aber ich halte ihn für extrem naiv und ich glaube, er hält der Realität nicht stand.
Wenn diese Reformen nicht kommen, wo stehen wir in Europa in ein paar Jahren?
Ich glaube, wenn es so weiterläuft wie bisher, wenn dann wieder so etwas produziert wird wie GEAS, das wie gesagt eine Mogelpackung ist, da gibt es keine zwei Meinungen, dann wird irgendwann der Handlungsspielraum für eine europäische Lösung immer kleiner, bis er irgendwann nicht mehr vorhanden ist. Und Europa-skeptische bis Europa-feindliche Bewegungen und politische Parteien werden dadurch immer mehr Zulauf bekommen. Und am Ende wird dann die europäische Option einfach vom Tisch sein, weil sie nicht mehr umzusetzen ist politisch. Das wäre fatal.
Deshalb ist eine mutige Diskussion über das Thema vonnöten. Jan Solwin, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wir kämpfen als Linke dafür, die regierende Bürgermeisterin zu stellen und fühlen uns verpflichtet, den Berlinerinnen und Berlinern, die entschieden haben, große Wohnungskonzerne zu enteignen. Und diesen Auftrag nehmen wir mit.
So der Co-Parteichef der Linken, der Mann heißt Luigi Pantisano im ZDF. Das Thema Mieten und Enteignung in allen Schattierungen ist das Thema im Landtagswahlkampf in Berlin, 20. September. Wird gewählt. Die Linke Spitzenkandidatin Elif Eralp fährt gut mit diesem Thema. Sie führt derzeit in den Umfragen. Enteignung ist populär, zumindest mal bei den Linken in Berlin. Aber welche Folgen haben eigentlich Enteignung und Mietendeckel für Vermieter und auch für Mieter? Denn das ist ja die spannende Frage. Hilft diese Medizin, die da empfohlen wird? Meine Kollegin Luisa Nuhr, Mitglied der Pioneer-Chefredaktion, hat sich des Themas angenommen in ihrem neuesten Videoformat zur Sache.
Unsere Mieten werden immer teurer, sei das in New York und London, aber auch in Berlin, München oder Frankfurt. Einige Politiker meinen, sie haben die Lösung.
Wir werden immer und immer und immer wieder einen Mietendeckel fordern, verdammt nochmal.
Die Enteignung von großen Wohnungskonzernen.
Your rent's gonna be frozen next year.
Klingt simpel und einleuchtend, aber bringen diese Maßnahmen wirklich den gewünschten Effekt? Helfen Mietdeckel und Enteignung am Ende wirklich den Mietern?
Sie können das ganze Video auf YouTube oder auf unserer Seite thepioneer.de sehen. Wer mitreden möchte, qualifiziert mitreden möchte beim Thema Enteignung, der sollte sich dieses Video von Luisa anschauen. Viel Erkenntnisgewinn ist, würde ich sagen, garantiert.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das berichtet neuerdings ab 5 Uhr morgens schon der Pioneer-Podcast Frontrunners. Und hier gibt's auch das, was in den internationalen Wirtschaftsmedien heute Morgen steht. Schneller, aktueller kann man sich nicht informieren.
The Pioneer Frontrunners. Das 5 a.m. Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
Womit beschäftigen sich gerade die großen Finanzmedien? Bloomberg berichtet von konkreten Plänen Putins, den Krieg in der Ukraine zu eskalieren. 3 kremlnahe Informanten hätten das bestätigt. Geplant seien schwerere Raketenangriffe auf Kiew und die Infrastruktur anderer Städte. Wirtschaftlicher Druck, heißt es, werde Putin nicht zum Einlenken bringen. Das Wall Street Journal berichtet, dass CIA-Direktor John Ratcliffe in Moskau nur einen Auftrag hatte. Er sollte Russland vor einem Angriff auf NATO-Gebiet warnen. Hintergrund sind neue Erkenntnisse der US-Geheimdienste. Danach könnte Putin die Entschlossenheit des Bündnisses testen. Mit einem begrenzten Angriff, wahrscheinlich auf einen baltischen Staat. Der Kreml bestätigt Gespräche mit Geheimdienstleuten. Putin selbst habe Ratcliffe nicht getroffen. Die Financial Times analysiert die Finanzierung von Rechenzentren. Bis 2030 investieren Technologiekonzerne voraussichtlich 7 Billionen Dollar. Dafür brauchen sie Fremdkapital. Die Wall Street finanziert diese Anlageklasse ohne Erfahrungswerte. Risiko 1: Haltbarkeit. Carlos Mendes von Crayhill Capital sagt, das ist, als finanziere man ein Faxgerät und plötzlich erfindet jemand die E-Mail. Risiko 2: Gleichzeitigkeit. Erwähnt wird der Lesetipp von Satya Nadella. Der Microsoft-Chef empfiehlt das Buch von Pulitzer-Preisträger Liaquat Ahamed über die Eisenbahnblase von 1873. Ahameds Warnung: Alle Wettbewerber tun dasselbe. Dann platzt die Blase. Der Economist widmet sich Finanzminister Scott Bessent und kommt zu einem unmissverständlichen Schluss. Die USA werden seine Anleiheabenteuer bereuen. Hintergrund ist die Ankündigung, dass das US-Finanzministerium den Rückkauf langlaufender Staatsanleihen verdoppeln wird. Offiziell will man Liquidität sichern. Der Economist nennt das vorgeschoben. Der Markt war liquide. Doch Bessent will die steigenden Renditen drücken, weil an denen die Hypotheken hängen. Vor den Zwischenwahlen im November fürchten die Republikaner eine Abstrafung durch den Wähler für Preissteigerung. Der Economist nennt es die Politisierung des wichtigsten Anleihemarkts. Bessent riskiere Amerikas finanzielle Glaubwürdigkeit.
Der Frontrunners Podcast ist jetzt überall zu hören, bei Spotify, Apple und auch bei thepioneer.de. Los geht's!
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass wir heute einem echten Punkrock-Urgestein zum 70. Geburtstag gratulieren. Glenn Matlock, Gründungsmitglied und Bassist der Sex Pistols. I am an Antichrist. Geboren und aufgewachsen in London, lernte er die anderen Bandmitglieder in einem Bekleidungsladen kennen. Der Name dieses Geschäfts war passenderweise Sex, und so war auch der Name für die Band schon nicht mehr ganz so weit. Sex Pistols waren geboren. Die jungen Briten waren so um die 20, als sie gemeinsam mit dem Sänger Johnny Rotten dann die Sex Pistols formten. Malcolm McLaren übernahm das Management und erkannte schnell das Provokationspotenzial der Truppe. Im Herbst 1975 probte die Band intensiv und entwickelte ihren rohen, aggressiven Sound. 1976 dann die erste Single. Mit Anarchy in the UK wurden die Sex Pistols innerhalb kürzester Zeit zum Gesprächsthema. Sie veränderten die britische Popkultur. Sie waren plötzlich eine der meist diskutierten und für viele auch meist gehassten Bands des Landes. Viele haben gesagt, das ist Krach und keine Musik. Im Dezember 1976 waren sie live dann im britischen Fernsehen zu Gast. Tja, und was taten sie da? Sie fluchten vor laufender Kamera. Für das damalige Fernsehgeschäft ein absolutes No-Go.
That's just it, Alfred.
Which one?
Nothing, a rude word. Next question.
No. What was the rude word?
Shit.
Doch je mehr die Sex Pistols sich schlecht benahmen, desto größer wurde ihr Kultstatus. Trotz Boykotts vieler Plattenläden stieg das Album direkt auf Platz 1. Was heißt hier trotz? Wahrscheinlich wegen des Boykotts. Jedenfalls in den britischen Charts waren sie auf einmal für 48 Wochen auf der 1. God Save the Queen, God Save the Queen verkaufte sich in den ersten Wochen allein 200.000 Mal und erreichte Platz 2 in den Single-Charts. 1977 trennte sich Matlock von der Band, aber fast 20 Jahre später kam man in Originalbesetzung wieder zusammen und startete in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts die Reunion-Tour. Und bis heute steht Matlock mit seinen Kollegen auf der Bühne. Mit 70 spielt er noch immer die alten Protestlieder. Und da soll noch einer sagen, der Punk sei tot. Ich wünsche Ihnen einen musikalischen, vielleicht auch etwas melodiöseren Start in diesen neuen Tag. Morgen hören Sie aus diesem Studio meine Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie ihr, bleiben Sie mir auf jeden Fall gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. No future, no future.